Talking Democracy, der Medium-Podcast.
Die zweiten Faktoren sind zum einen populistische Einstellungen und zum anderen subjektive Deprivationsgefühle, also Entfremdungsgefühle von Institutionen, von Politikern. Jetzt kann man also begründetermaßen die Vermutung anstellen, dass ein populistisches Auftreten und ein starkes Bedienen von Entfremdungsgefühlen vieler Ostdeutsche dazu geführt hat, dass die AfD trotz allem, gerade auch in Sachsen, weiterhin sehr erfolgreich war bei der Bundestagswahl.
Dies ist Talking Democracy, der MIDEM-Podcast. MIDEM, das ist das Mercator Forum Migration und Demokratie, welches von der Stiftung Mercator gefördert wird und an der TU Dresden beheimatet ist. Wir führen Studien durch, die sich mit Fragen des Zusammenhangs von Migration und Demokratie befassen, die danach fragen, welche Auswirkungen die Migration auf die Demokratie hat und wie die Demokratie mit Fragen der Migration umgeht. Heute geht es um die Jahresstudie 2021, erschienen vor kurzem, und als zentrales Thema Corona und Rechtspopulismus. Denn Krisenzeiten sind immer Einfallstore für Unzufriedenheit und Protest. Der Zweifel an der Handlungsfähigkeit der Regierung wächst, der Kontrollverlust wird als Bedrohung des gesellschaftlichen und persönlichen Alltags wahrgenommen. Da haben politische Kräfte leichtes Spiel, Sorgen, Ängste und Ressentiments zu schüren und Eliten, Institutionen oder gar ein ganzes System, nämlich die Demokratie, an den Pranger zu stellen. So war es infolge der Migrationskrise. Aber wie verhält es sich mit der Corona-Pandemie? Sind rechtspopulistische Gruppierungen auch die Profiteure der Corona-Pandemie? Wir haben das untersucht an 12 europäischen Ländern in vergleichender Weise und haben die empirischen Befunde dann in der Jahresstudie ausgewertet. Das Bild ist nicht einheitlich. Die Ergebnisse zeigen Unterschiede in den Ländern, aber auch in genereller Hinsicht. Es kommt nämlich darauf an, ob rechtspopulistische Parteien in der Opposition sind oder ob sie sich an der Regierung beteiligen. Das macht zunächst einmal einen großen Unterschied. Und dann, auch das können wir feststellen, ist die Position von Rechtspopulisten über die lange Zeit der Pandemie nicht immer die gleiche geblieben. Am Anfang hatten sie vielleicht ein gewisses Faible für harte Eingriffe, für restriktive Maßnahmen. Und dann gingen sie über zu einer Form der Kritik an diesen Maßnahmen. Aber das gilt auch wieder nicht für alle. Und weil es ein so uneinheitliches Bild gibt, wollen wir das auch in unterschiedlichen Episoden in drei Podcasts besprechen. Heute werden wir uns auf Deutschland beschränken. Heute werden wir auch etwas über die Methode sagen. Heute werden wir etwas über die AfD auch hören. Und ich freue mich, dass Ender Yilmazel und Hallo. Steven Scheller, beide Mitarbeiter von MIDEM, heute das Gespräch gemeinsam führen. Hallo, Herr Yilmazel, hallo, lieber Herr Scheller.
Hallo.
Zur Methode der Jahresstudie.
Und damit können wir auch schon einsteigen in den Bericht. Und die Frage ist ja, wie macht man so etwas? Wenn man 12 Länder hat, die man miteinander vergleicht, dann kann man das in der Wissenschaft über die Erschließung der Kontexte machen, indem man die Geschichte der Parteien erzählt. Man kann das systematisch versuchen, indem man auf die große Literaturfülle von rechtspopulistischen Parteien zurückgreift. All das tun wir auch, haben wir auch getan. Aber es gibt einen spezifischen Zugang, den wir gewählt haben. Und Steven Scheller wird etwas dazu sagen, wie wir die Empirie hier aufgestellt haben, wie das Forschungsdesign war und welche Ergebnisse wir auf diese Art und Weise haben finden können.
Ja, vielen Dank. Wir sind davon ausgegangen, und das deckt sich mit Beobachtungen und Studien zu rechtspopulistischen Parteien in Europa, wir sind davon ausgegangen, dass diese Parteien vor allem in den sozialen Medien aktiv sind, dort eine sehr, sehr große Anhängerzahl haben, viele Beiträge teilen zu Themen, die sie glauben, dass sie für sie relevant sind. Und deswegen haben wir die grundlegende Entscheidung getroffen, unsere Analysen auf die sozialen Medien zu beschränken. Wir haben dazu die offiziellen Accounts der Parteien in Facebook uns vorgenommen. Das ist die soziale Plattform, auf der alle rechtspopulistischen Parteien vertreten sind. Das sorgt für Vergleichbarkeit. Und wir haben im Vorfeld der Studie lange Listen von Schlagwörtern zusammengetragen, die wir als Suchbegriffe auf die Facebook-Profile der Parteien angelegt haben. Dann haben wir uns mit einem Tool Zugang zu diesen Profilen verschafft und haben alle Beiträge der Parteien im Untersuchungszeitraum herausgezogen als textbasierte Einheiten, Analyseeinheiten. Und diese Analyseeinheiten haben wir dann in zwei Hinsichten analysiert. Erstens haben wir eine quantitative Analyse gemacht mit einem Schwerpunkt auf Häufigkeitsanalysen. Und zweitens haben wir eine qualitative Untersuchung gemacht. Wir haben geschaut, mit welchem Tenor welche Themen aufgegriffen werden, wie sie thematisiert werden, ob sie in besonderer populistischer Weise aufgegriffen werden, diese Themen, oder besonders sachlich. Und das haben wir dann in einer vergleichenden Studie, in unserer Jahresstudie 2021, als Ergebnisse präsentiert.
Allgemeine Ergebnisse der Jahresstudie.
Waren denn alle Parteien in Europa, die man dem rechtspopulistischen Lager zurechnet, gleichermaßen stark in den Social Media unterwegs oder gab es da Unterschiede?
Also da gab es schon Unterschiede, ja, auf jeden Fall. Nicht jede rechtspopulistische Partei in Europa benutzt Facebook und ihr Facebook-Profil in gleichem Maße. Aber ich denke, mit Blick auf die Vergleichbarkeit ist es natürlich ein Ergebnis zu sehen, dass das unterschiedlich stark verwendet wird. Aber in den Ergebnissen können wir eben nachvollziehen, dass die Methode an sich sich in dieser Hinsicht sehr bewährt hat.
Und kann man sagen, wie viele Einträge so in der Regel bei Rechtspopulisten bei Facebook zu zählen gewesen sind? Oder kann man das nicht sagen, weil die Unterschiede einfach so groß waren?
Ja, also die Ergebnisse sind in der Hinsicht vergleichsweise heterogen. Man kann sehen, dass einige rechtspopulistische Parteien in Europa das Thema Corona übermäßig stark bespielen. Zum Beispiel die polnische Konfederatia hat mehr als 40% an Corona-bezogenen Posts im Vergleich zu den Gesamtposts. Dahingegen liegt die AfD in Deutschland im Mittelfeld. Hier werden knapp 20% der Beiträge durch Corona besetzt. Und mal zum Vergleich noch die Fratelli d'Italia in Italien, die beschäftigen sich mit dem Corona-Thema am geringsten in Europa. Die haben knapp 5% an Corona-bezogenen Posts in ihren Gesamtposts im Untersuchungszeitraum.
Also kann man sagen, Corona war wirklich ein Thema bei Facebook für diese Parteien, die wir untersucht haben?
Ja, das kann man so sagen.
Und da gibt es dann keinen Unterschied, ob sie in der Regierung beteiligt waren, so wie beispielsweise Peace oder wie Fidesz oder solche, die in der Opposition waren, wie AfD, oder gibt es da Unterschiede?
Doch, also sagen, das kann man schon sagen, das haben wir im Vergleich in der vergleichenden Analyse herausfinden können, dass die Frage, ob eine rechtspopulistische Partei an der Regierung beteiligt war oder nicht, einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie sie mit dem Thema umgeht. Wir konnten herausfinden, dass rechtspopulistische Parteien in der Regierung ein gewisses Interesse in ihren Corona-Post deutlich gemacht haben, das Thema zu versachlichen. Nicht in populistischer Weise über dieses Thema zu sprechen, es nicht zu skandalisieren, Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern eben versucht haben, Corona und alle Fragen, die sich drumherum drehen, über die Impfungen, Lockdown, Masken tragen, auf eine sachliche Weise zu behandeln und eben nicht zu skandalisieren. Also rechtspopulistische Parteien und Opposition haben das Thema Corona auch genutzt, um eben aus ihrer Sicht Missstände hinzuweisen. Auf die unglückliche Auswahl von Lockdown-Bedingungen, auf den Sinn oder Unsinn von Masken tragen oder eben sagen, auf die möglichen Gefahren einer Impfung hinzuweisen. Und das wurde dann zum Teil in populistischer Manier gemacht, zum Teil aber eben auch in einer maßvollen Kritik an den Regierungsmaßnahmen.
Da müssen wir natürlich, weil Sie das so gesagt haben, populistische Manier, müssen wir vielleicht nochmal sagen, was eigentlich die populistische Manier ist, die wir dann gerade bei den Parteien in besonderem Maße auch finden. Wie würden wir das in etwa definieren?
Ja, da gibt es einen vergleichsweise einfachen Marker. Und zwar ist immer die Frage, wie die rechtspopulistischen Parteien sich und ihre Aussagen positionieren. Und wir bezeichnen populistische Kommunikation als eine Kommunikation, die eine klare Unterscheidung trifft zwischen der Elite und dem Volk. Und sowohl Elite als auch Volk werden auf eine ganz bestimmte Art und Weise charakterisiert. Die Elite ist zumeist elitär, korrupt, abgehoben, ohne jeglichen Kontakt zu den Bedürfnissen des Volkes, während das Volk selbst Vertreter eines gesunden Menschenverstandes ist, eine Common-Sense-Verständnis für Probleme hat, die aber sozusagen in dem Maße nicht von den Eliten verstanden und aufgegriffen wird, aber in Form populistischer Parteien, wie beispielsweise der AfD, in eine Sprache gegossen wird, die sozusagen diesen Volkswillen ausdrücken kann.
Damit wird natürlich auch direkt klar, wenn man sich das jetzt mal in dieser Form der Definition vor Augen hält, warum Parteien, die in der Regierung sind, sich natürlich in dieser populistischen Weise nicht äußern, weil sie sich damit quasi selbst kritisieren würden. Also wenn Fidesz oder PiS in der Regierung die maßgeblichen Mehrheitsparteien seien, würden sie sich selbst quasi zum populistischen Abschluss freigeben, was ja nicht Sinn der Regierungspolitik sein kann. Und hier sehen wir, dass eben doch ganz unterschiedliche Formen der Kommunikation erkennbar gewesen sind. Vielleicht noch, bevor wir dann auch auf die spezifischen Ergebnisse für Deutschland und die AfD kommen, noch einmal eine zusätzliche Frage. Wir arbeiten ja sehr stark auch über Fragen der Migration. Und spielt das eigentlich in dieser Corona-Debatte eine Rolle, so wie das auf den Facebook-Posts vielleicht zum Ausdruck kam? Oder ist Migration ein Thema, das völlig ohne Relevanz in dieser Corona-Pandemie ist, gerade was die Rechtspopulisten angeht, die ja sonst immer das Migrationsthema hochziehen, weil sie damit mobilisieren können?
Also das Migrationsthema spielte natürlich auch hier eine Rolle. Es war teilweise so, zum Beispiel beim Fall Deutschland und der AfD, dass die AfD immer dann mehr Posts zu der Migrationsthematik hatte, gegenüber, also im Vergleich zu Corona-Posts, wenn die Maßnahmen nicht so umstritten waren. Also zum Beispiel in den Sommermonaten. Währenddessen, wenn es besonders umstritten war, die Regierungsmaßnahmen, wie im Frühjahr 2021, dann haben auch die Corona-Posts überwogen. Und wir konnten auch feststellen, dass es auch teilweise immer eine Verknüpfung der beiden Thematiken gab, also zwischen Corona und der Migrationsthematik. Da wurden dann Migranten als Gesundheitsgefahr oder Kostenfaktor dargestellt.
Also man kann daran ja sehen, dass immer dann, wenn das Corona-Thema nicht zieht, oder Rechtspopulisten glauben, dass sie damit keine Punkte machen können, dass sie das Migrationsthema hochziehen, weil sie damit polarisieren können und sozusagen die Unterschiede zwischen dem Volk und der Elite oder der Regierung nochmal besonders vertiefen können und gleichzeitig eben auch glauben, damit bei Wahlen erfolgreich sein zu können. Das ist ja das Ergebnis eigentlich der Wahlen auch gewesen und unsere Beobachtung seit 2015, 16, wo Rechtspopulisten ja gerade über das Migrationsthema erhebliche Zugewinne bei Wahlen hatten. So richtig ein Gewinnerthema ist dieses Corona-Thema nicht. Und dort, wo Rechtspopulisten in Wahlen angetreten sind, haben sie eigentlich nicht überall durchschlagend gewinnen können in dieser Corona-Krise. Ganz wenige, da wo beispielsweise Rechtspopulisten wie in Italien in der Regierung auch waren oder sind. Da gibt es dann andere Ableger oder wie in Ungarn oder auch in Polen. Da gibt es dann auf dem ganz rechten Feld, also dort, wo sich schon die Rechtsextremisten tummeln, da gibt es dann Gewinner auf der Seite, weil sie dann sozusagen die Maßnahmen auch von rechtspopulistischen Parteien in der Regierung kritisieren können. Insofern fangen sie dann die Unzufriedenheit auf und das gilt für Italien, für die Fratelli d'Italia, für die Confederazione und auch für andere kleinere Gruppierungen, wo das so der Fall ist. Auf die AfD kommen wir nachher. Auch die hat ja in Deutschland bei der letzten Bundestagswahl absolut an Stimmen verloren, aber gleichwohl in etwa ihren relativen Anteil gehalten. Aber das werden wir dann gleich, wenn wir nach Deutschland gucken, genauer uns anschauen. Und fangen wir auch an damit, Deutschland, wie ist eigentlich so die Entwicklung gewesen des politischen Diskurses? Es gab ja Lockdowns, dann gab es wieder Aufhebung von Maßnahmen, dann gab es einen lockeren Sommer 21, das wurde dann alles wieder relativ strikt eingefangen. Und wie haben sich die Parteien dazu verhalten und wie ist eigentlich dann auch die AfD in diesen unterschiedlichen Entwicklungen der Corona-Pandemie aufgetreten?
Ja, also wie Sie schon richtig gesagt haben, gerade zu Beginn der Pandemie, das war dann für Deutschland eben im Frühjahr 2020, da wurde erstmal auch von der AfD wurden drastische Maßnahmen gefordert. Das hat dann die Regierung auch in dem ersten Lockdown ab März 2020 gemacht. Zu der Zeit war auch die Zustimmung zu den Regierungsmaßnahmen innerhalb der Bevölkerung recht hoch. Die lag bei 75%. Dies hat sich dann aber innerhalb des Jahres umgekehrt, sodass die Zustimmung zu den Regierungsmaßnahmen im April 2021 gerade mal bei knapp einem Fünftel lag. Und die AfD hat im Spezifischen auch darauf reagiert. Steven, du hast da, glaube ich, den genaueren Blick darauf.
Ergebnisse zur AfD in der Jahresstudie.
Also für die AfD war Corona wie für alle Parteien eine Herausforderung, für die AfD war es aber eine besondere Herausforderung. Wir hatten das gerade schon, die AfD hat wie viele rechtspopulistische Parteien in Europa vor allem auf das Thema Migration gesetzt, war in der Hinsicht fast schon eine Single-Issue-Partei. Und mit diesem neuen Thema Corona musste die Partei erstmal einen eigenen Kurs dazu finden. Und der erste Aufschlag, den die Partei dazu gemacht hat, war im März 2020 mit der Forderung nach harten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Als die Regierung selbst noch gar nicht darüber nachgedacht hat, waren schon erste Vertreter der Partei in den Medien präsent, die Grenzschließung forderten, Maßnahmen zur Eindämmung, die sagen auch stark in die bürgerlichen Freiheitsrechte eingriffen. Und als dann die Regierung dazu gekommen ist, diese Maßnahmen dann sozusagen umzusetzen, auch sozusagen den ersten Lockdown in Kraft zu setzen, hat sich in der Partei, also in der AfD, ein Richtungswechsel vollzogen. Die AfD wurde ab diesem Moment, ab Mai 2020, zu einer Kritikerin, zu einer scharfen Kritikerin der Lockdown-Maßnahmen, der Form, wie die Regierung zu ihren Entschlüssen gekommen ist. Also denken Sie nur an die wissenschaftlichen Experten, die die Regierung beraten haben. Die Entscheidungen der Regierung gründeten sich auf dem Rat von Virologen, von Modellierern, also von Prognostikern zukünftiger Entwicklungen der Infektionszahlen. Und hier setzte die AfD dann sagen mit sehr, sehr harten kritischen Äußerungen an, die zum Teil die Experten in Zweifel zogen, die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen in Zweifel zogen. Denken Sie zum Beispiel nur an die Kommunikation mit Blick auf den Sinn oder die Sinnlosigkeit von Masken. Welche Form von Masken uns helfen? Einfache Stoffmasken, Operationsmasken oder eben die hochwertigen FFP2-Masken. Da ist in der Regierungskommunikation auch nicht alles einmal freigelaufen. Das ist ganz, ganz klassischer wissenschaftlicher Erkenntnisprozess. Sanftes Vorwärtstasten und je mehr man weiß, umso besser kann man die eigenen Regierungsmaßnahmen anpassen. Und da setzte die AfD eben regelmäßig sehr, sehr kritisch an und zog dann mit Kampagnen auch auf Facebook gegen die Regierungsmaßnahmen vor und profilierte sich so als, man muss es so sagen, in Deutschland als die einzige im Parlament vertretene Partei, die gegen den großen Konsens auch der anderen Oppositionsparteien, was die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angeht, die also sagen, als einzige Oppositionspartei, als echte Oppositionspartei, Alternativen formulierte. Und so schaffte es die Partei in gewisser Weise für sich zu reklamieren, Alternativen zu formulieren in der Corona-Politik.
Aber Alternativen nicht in konstruktiver Hinsicht, dass sie vielleicht andere Maßnahmen vorschlugen, sondern in der Form, dass sie eine radikale, fundamentale Kritik überhaupt an dem Kurs formulierten, richtig?
Das ist richtig. Also wofür die AfD in Erinnerung geblieben ist in den vergangenen 2 Jahren ist, dass sie sich von einer Partei, die harte Maßnahmen fordert, gewandelt hat zu einer Partei, die für Bürgerrechte eintritt, die sich Sorgen darum macht, dass die Freiheitsrechte der Bürger beschränkt werden würden durch die Maßnahmen der Regierung, und die in keiner Weise darauf reagiert, dass diese Maßnahmen als Grundrechtseingriffe abgewogen werden müssen gegen andere Grundrechte und deswegen sehr, sehr einseitig die Regierungsmaßnahmen kritisiert hat.
Das war natürlich ein überraschender Schwenk bei der AfD von Anhänger als starker Staat hin zu der Inszenierung als Partei der Freiheit, was natürlich überhaupt nicht glaubwürdig war, wenn man sich sonstige Positionen der AfD anschaut. Aber das war zumindest ein Strategiewechsel. Wie war das eigentlich bei der AfD? Findet sich da bei den Facebook-Posts etwas zu Verschwörungsdenken oder anderen Mustern, die immer wieder aufkommen oder also zu der immer wieder vorfindlichen Behauptung, dass Impfen eigentlich nichts anderes als eine Maßnahme von Bill Gates oder der Pharma-Lobby ist, dass überhaupt die Regierung das Ganze immer nur nutzt, um die Bürger zu unterjochen und zu unterdrücken. Haben wir da bei den Facebook-Posts entsprechende Einlassungen gefunden?
Ja, also solche Posts gab es auch. Bezüglich des Impfens hatten sie sich relativ vorsichtig immer geäußert, im Sinne, dass das jeweils den Bürgern und Bürgerinnen selbst überlassen bleiben sollte. Aber was auffällig war, dass dann immer mal wieder die Rede von einem Great Reset war. Also selten auf dem offiziellen Facebook-Account, aber die Bundessprecher und Sprecherinnen haben teilweise auf ihren eigenen Kanälen dann davon gesprochen, so zum Beispiel Beatrix von Storch, die geschrieben hat, die Agenda des Great Reset ist eine große Bedrohung für die Grundrechte, die Demokratie und die soziale Marktwirtschaft. Sie ist in sich totalitär und freiheitsfeindlich. Und der Great Reset ist auch europaweit ein Stück der rechten Verschwörungsmythen, wonach Wirtschaftseliten einen kompletten Neuanfang über die Pandemie versuchen zu installieren, also ein komplett neues Regierungs- und Wirtschaftssystem quasi auf die Beine stellen, das, wie Beatrix von Storch jetzt eben auch schreibt, dann totalitär und freiheitsfeindlich wäre.
Ja, das ist ja ein Konzeptpapier, was das Weltwirtschaftsforum Davos gemacht hat mit dem Titel The Great Reset. Und das schon vor vielen Jahren, wo es um die Neuordnung einer globalisierten Ökonomie in der Welt ging. Das war eigentlich der Hintergrund und das wird sozusagen jetzt zur Vorlage genommen, um zu behaupten, dass durch die Pandemie nun alles sich nur noch sozusagen nach den Global Playern im internationalen Markt richtet. Das ist quasi der Vorwurf, dass hier die Machwerke der global operierenden Unternehmen im Hintergrund steht, um die Bevölkerung sozusagen auszubeuten. Das ist quasi der Kern dieses Great Reset. Aber das ist ja, wenn man so sagen will, oder wenn ich das jetzt gerade noch mal so richtig verstanden habe, bei Beatrix von Storch oder vielleicht anderen, waren das jetzt die offiziellen Parteikanäle, die das auf Facebook gepostet haben, oder waren das einzelne Vertreter, die für sich sozusagen dann bei Facebook entsprechende Einlassungen vorgenommen haben? Was, wenn das so wäre, ja eine interessante Beobachtung ist, dass die Strategie der Partei als Partei sich etwas seriöser darstellt, um vielleicht den einen oder anderen aus der bürgerlichen Mitte tatsächlich noch zu erreichen. Und die anderen etwas stärker sozusagen in die Randgebiete auch der Corona-Proteste hineinwirken. Oder ist dieser Eindruck verkehrt? Oder kann man das aus der Analyse der Facebook-Posts durchaus so als fundiert oder belegt bezeichnen?
Also die einzelnen Vertreterinnen, die was dann eben nicht auf dem offiziellen Facebook-Account der Partei erschien, die waren in der Hinsicht deutlicher und haben dann mehr auch darüber gepostet. Auf dem offiziellen Account kam das wirklich nur ganz selten vor oder nur als Schlagwort, dass sich in einem Podcast der Partei dann damit befasst wird. Aber es wurde klar, dass auf dem offiziellen Account da mit Vorsicht vorgegangen wird.
Vielleicht als Ergänzung dazu, ich hatte das eingangs bei den methodischen Bemerkungen gesagt, dass wir uns die offiziellen Parteikanäle angeschaut haben. Wir haben aber natürlich auch nach links und rechts geschaut. Wir haben geguckt, was machen andere prominente Parteivertreter und das über ganz Europa. Und in Deutschland ist eben das tatsächlich bemerkenswert, wie Herr Volland das gerade auch schon vermutet hat. Die AfD hat auf ihrem offiziellen Partei-Account eine vergleichsweise sachliche, in seltenen Fällen populistische Form der Kritik an Regierungsmaßnahmen geübt. Diese populistische Form der Kritik findet sich vor allem bei exponierten Vertretern der Partei, also bei Björn Höcke, bei Beatrix von Storch, aber auch bei Herrn Meuthen. Da ist es auch zu finden.
Also da wird dann zum Beispiel auch noch immer wieder eine Kolumne von Jörg Meuthen auf dem offiziellen Account verlinkt, in dem dann alles, was da drin steht, natürlich eindeutig Jörg Meuthen zuzuschreiben ist, aber die erscheint regelmäßig auf dem offiziellen Parteiaccount der AfD.
Gut, dann haben wir natürlich auch immer noch die Frage, hat die AfD eigentlich von der Corona-Krise profitieren können oder nicht? Guckt man sich die Wahlergebnisse der Bundestagswahl an vom September 21, dann kommt man zum Resultat, nein, nicht wirklich, aber die Corona-Krise hat der AfD auch nicht wirklich geschadet. Will sagen, die Stimmen sind in der absoluten Zahl etwas zurückgegangen. In Ostdeutschland ist sie nach wie vor sehr stark, etwa 10% stärker als in Westdeutschland. Und in Sachsen hatte sich dann auch der Eindruck verfestigt, dass die AfD dort mittlerweile eine sehr verwurzelte Partei ist. Sie war die stärkste Partei in Sachsen. Sie hat auch in Sachsen 6 von 10 Direktmandaten gewonnen. Aber es lag sicherlich auch an der Schwäche der CDU, dass es für die AfD leicht war, in den Wahlkreisen so triumphal abzuschneiden. Aber unsere Studie gibt ja auch nochmal einen Hinweis auf die Stärke der AfD und den Zusammenhang zwischen Corona, Krise und AfD am Beispiel Sachsens. Da haben wir eine Analyse vorgenommen, die versucht, die Motivation hinter den Wahlstimmen auch für die AfD herauszupräparieren, wobei wir uns nicht im Wesentlichen auf die Bundestagswahl haben einlassen können, weil die relativ spät war und unsere Empirie etwas vorher. Wir hatten ja eine Corona-Studie gemacht über Sachsen, eine gesonderte Studie, die auch breit rezipiert wurde und wo wir uns anguckten, wie das Verschwörungsdenken mit Corona-skeptischen Maßnahmen oder Einschätzungen, zusammenhängt, wie der Rückhalt bei der AfD ist. Und da haben wir nochmal eine Sonderauswertung vorgenommen.
Also in der Jahresstudie 2021 findet sich tatsächlich nochmal ein vertiefter Blick auf den Zusammenhang zwischen Corona und gewissen Faktoren, die ein Corona-bezogenes Verschwörungsdenken befeuern oder verstärken. Und das gibt im Ergebnis auch einen Hinweis darauf, wie die Ergebnisse der AfD bei der Bundestagswahl gerade auch im Osten zu interpretieren sind. Wir hatten es eingangs schon gesagt, die AfD konnte von dem Corona-Thema nicht im gleichen Maße profitieren wie vom Migrationsthema. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass im Bundestagswahlkampf das Thema Migration so gut wie gar nicht vorgekommen ist, könnte man eigentlich zu Recht vermuten, dass die AfD in den Wahlergebnissen darunter leiden würde. Das hat sie aber nicht getan. Sie hat sich auf ihrem hohen Sockel gehalten von etwa 12%. Und deswegen entsteht die Frage, wie konnte die AfD trotzdem, obwohl sie auf ihrem Facebook-Account mit dem Thema Corona nicht im gleichen Maße agieren konnte wie mit dem Thema Migration, wie konnte sie trotzdem dieses Wahlergebnis halten? Und die Studie zu Covid-19 in Sachsen, deren Ergebnisse zum Teil auch in der Jahresstudie präsentiert wurden, die gibt einen Hinweis darauf, dass das Corona-bezogene Verschwörungsdenken mit 2 besonderen Faktoren zusammenhängt, die die AfD trotz allem weiterhin bespielt hat. Diese beiden Faktoren sind zum einen populistische Einstellungen und zum anderen subjektive Deprivationsgefühle, also Entfremdungsgefühle von Institutionen, von Politikern. Wohingegen die anderen beiden Faktoren, die wir auch getestet haben, nämlich Ethnozentrismus, also der Bezug auf das eigene, Gruppenbildung, die sich abgrenzt von dem anderen, und Autoritarismus, also sagen der Ruf nach einem starken Mann, einer starken Partei, nicht im gleichen Maße signifikant mit Corona-bezogenen Beschwörungsdenken zusammenfallen. Jetzt kann man also begründetermaßen die Vermutung anstellen, dass ein populistisches Auftreten und ein starkes Bedienen von Entfremdungsgefühlen vieler Ostdeutsche dazu geführt hat, dass die AfD trotz allem, gerade auch in Sachsen, weiterhin sehr erfolgreich war bei der Bundestagswahl.
Ja, Sachsen ist in vielen Hinsichten ja ohnehin von besonderer Aufmerksamkeit gesegnet durch Medien, durch die Corona-Proteste. Und wir hoffen, einen kleinen Beitrag auch zur Erklärung des großen Erfolgs der AfD in Sachsen geliefert zu haben. Auch war Sachsen lange Zeit ja von hohen Inzidenzen ausgezeichnet bei der Infektionswelle von Covid-19. Und wir werden weiter beobachten müssen, wie sich das Protestpotenzial nicht nur in Sachsen, sondern auch in Deutschland, auch in anderen Ländern entwickelt. Wir haben versucht herauszufinden, welchen Einfluss Rechtspopulisten haben nehmen können auf die Diskurse, die Diskussion, die Politisierung und auch die Polarisierung in Zeiten der Corona-Pandemie, haben das untersucht in der Jahresstudie 2021. Für 12 europäische Länder im Vergleich und haben uns heute in der ersten Episode mit dem methodischen Design und in Sonderheit mit Deutschland und dann auch mit Sachsen befasst. Bald wird es eine weitere Episode geben in englischer Sprache und wir werden eine dritte Episode vorsehen, wo wir auf die Unterschiede in Europa zwischen den 12 untersuchten Ländern zwischen Nord-, Süd-, West- und Ost-Mitteleuropa eingehen werden. Und jetzt hoffen wir, dass wir Ihnen ein wenig haben nahebringen können, was wir in der Jahresstudie 2021 Corona und Rechtspopulismus untersucht haben. Das war Talking Democracy, der MIDEM-Podcast. Alles Gute!